weil Kinder von ihren Eltern weglaufen können, weil junge Männer ihre Mädchen versetzen können, weil Ehemänner ihre Ehefrauen sitzen lassen können, aber weil ein Vater nicht von seinem Kinde lassen kann, weil ein Vater nicht von seinem Kinde lassen kann. Und Gott ist Vater. Er ist keine Idee. Gott ist kein Hirngespinst. Gott ist kein ferner Spiralnebel. Gott ist Vater, der nicht von seinen Kindern loskommt, auch wenn sie sich von ihm lossagen. Deshalb hat er sie gerufen, so wie ein Schäfer, der seine Tiere ruft. Deshalb hat er sie gelockt, so wie eine Henne, die ihre Küken lockt. Deshalb hat er sie eingeladen, so wie ein Hausvater, der seine Gäste einlädt. Ja, deshalb hat er den Himmel verlassen und ist über diese Erde gegangen, um auch dem Letzten klar zu machen: Kehret um, wenn ihr euch nicht mit einem Fetzchen Leben begnügen wollt. Kehret heim, wenn ihr euch nicht mit einem Eckchen Leben abgeben wollt. Kehret wieder, Menschenkinder, denn ich biete nicht nur ein Viertel oder ein Halbes oder ein Dreiviertels, sondern ich biete ein ganzes Leben, ein Leben in seiner unendlichen Fülle. Es gibt Rabenväter, die auf ihren eigenen Jungen herumhacken und ihnen nichts gönnen. Gott ist kein Rabenvater. Seht die Güte Gottes, unter dessen Flügeln Menschen Zuflucht haben. Bei ihm ist man reichlich versorgt. Es gibt Stiefväter, die an ihren Zöglingen dauernd herumnörgeln und ihnen keine Liebe geben. Gott ist kein Stiefvater. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte und Barmherzigkeit. Bei ihm ist man tief geliebt. Es gibt Großväter, die über ihren Enkeln immer die Nase rümpfen und keinen guten Faden an ihnen lassen. Gott ist kein Großvater. Er ist der gute Vater über alles, was da Kinder heißt. Bei ihm ist man hochgeschätzt. Gott ist und bleibt Kindsvater, der seine Kinder bei sich haben will und deshalb zur Umkehr und zur Heimkehr ruft. Und Hesekiel ist ihm dabei behilflich. Hesekiel, ein Mann, der kurz vor Abschluss seiner Priesterausbildung in Jerusalem den Einmarsch der Besatzungstruppen erleben musste. Im langen Zug der Gefangenen marschierte er Richtung Osten. Anstatt im Tempel landete er im Exil. Aber dort blies er nicht Trübsal, sondern wurde zum Mundbote Gottes, der jede Gelegenheit benützte, um diese eine Botschaft loszuwerden. Ohne Umkehr kein Leben. So sehen wir ihn auf großen Plätzen, wie er in glühender Leidenschaft für seinen Herrn eintritt. Und so sehen wir ihn in wichtigen Schulen, wo er in bestechender Logik seine Sache vertritt. So sehen wir ihn in kleinen Versammlungen, wo er in bildhafter Sprache diese Botschaft weiter vermittelt. Nicht umsonst wird dieser Prophet als ein Prophet der Gegensätze bezeichnet. Und so treffen wir ihn heute in einer Stube, wo er in seelsorgerlichem Gespräch auf die Argumente eines Angefochtenen eingeht. Hören wir gleichsam als Türsteher diesem Gespräch unter vier Augen zu, wie er sagt: Kehre um, so wirst du leben. Und der Mann kontert zum Ersten: Ich kann doch gar nicht. Hesekiel, denk an meine Erblast. Meine Väter haben Gott einen guten Mann sein lassen. Meine Großväter haben auf die Gebote Gottes gepfiffen. Und meine Urgroßväter haben mit ihrem Wischi-Waschi-Glauben auch gerade keinen Freudensturm im Himmel erzeugt. Kein Wunder, dass dieser Gott eine Strafexpedition schickte. Kein Wunder, dass dieser Nebukadnezar Jerusalem ausräuchern durfte wie ein Wespennest. Kein Wunder, dass wir hier jetzt im Dreck sitzen. Hesekiel, du kennst doch auch das Sprichwort: Unsere Väter haben Trauben gegessen und den Kindern sind die Zähne stumpf geworden. Oder so, wie wir jetzt sagen: Wir müssen die Suppe auslöffeln, die uns andere eingebrockt haben. Du kennst doch auch dieses Gotteswort, wo es heißt: Ich bin ein eifernder Gott, der die Sünde der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied. Oder so, wie wir jetzt sagen: Jeder muss für die Sünde anderer büßen. Du kennst doch auch dieses Sprichwort, dass Gegenwart durch Vergangenes belastet ist. Hesekiel, die Väter haben einfach Schwieriges gemacht. Die Väter waren nicht in der richtigen Linie. Die Väter sind an allem schuld. Deshalb kann ich gar nicht umkehren und leben. Am liebsten würden wir an dieser Stelle des Gesprächs aus unserem Versteck an der Tür hervorkommen und uns in dieses Gespräch einmischen, um diesem Mann Recht zu geben. Hesekiel, denk auch an unsere Erblast. Dem sein Vater, der hat die Mutter sitzen lassen. Und deshalb musste er doch in einer kaputten Familie aufwachsen. Und dem sein Großvater, der war ein übler Trinker und deshalb hat er es mit dem Alkohol zu tun. Und dem seinen Verwandten, die saßen doch schon im Kittchen, deshalb haben sie alle lange Finger. Wir alle haben unsere erblichen Belastungen. Jeder von uns hat seinen Suppenteller, den er auslöffeln muss. Wir alle haben jene Erblast. Doch die Väter sind schuld, deshalb können wir nicht umkehren und leben. Und Hesekiel sagt seinem Gegenüber, doch, du kannst. Gott sieht nicht nach deinen Vätern, sondern er sieht nach dir. Gott ruft nicht nach deinen Vätern, sondern er ruft nach dir. Jeder von uns steht in unmittelbarer Verantwortung vor seinem Gott. Es gibt keine Schicksalsmaschinerie, die unwiderstehlich abläuft und uns unter die Räder kommen lässt. Es gibt keine Vergeltungsmechanik Gottes, die einmal in Fahrt gekommen nicht mehr zu stoppen ist. Es gibt kein Blockiersystem, das uns abhalten könnte, einfach umzukehren. Gott kennt keine Sippenhaft. Jeder, der von dieser Erblast betroffen ist, sei es, dass er immer wieder an dem Liebesdefizit leidet, das ihm aus seinem Elternhaus mitgegeben wurde. Sei es, dass er an einem schwachen Nervenkostüm leidet, das von seinen Vorfahren auf ihn kommt und ihm die Tage so schwer machen. Sei es, dass er Veranlagungen hat, psychischer Natur, die ihn in Depressionen führen. Jeder höre es, doch du kannst wegkommen, du kannst heimkommen. Du kannst zu neuem Leben kommen. Doch, du kannst. Und nun kommt unser Gesprächspartner mit einem weiteren Argument. Und er läutet damit gleichsam die zweite Runde dieses Gesprächs ein. Er sagt, ich darf gar nicht, Hesekiel. Ich darf gar nicht. Denk an meine Schuldlast. Selbst wenn mich die Hypothek meiner Väter nicht belasten darf, dann stehe ich ganz groß in der Kreide. Hesekiel, wir leben hier in schwierigen Verhältnissen. In schwierigen Verhältnissen. Hier geht's so zu, du hast keine Ahnung, wie wir unsere Tage verbringen müssen. Ohne Korruption läuft da überhaupt nichts. Ich kann gar nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Und dann wird der Druck der Ausbeuter immer größer. Wir müssen schon sehen, wie wir unsere Sachen herkriegen. Natürlich organisiere ich auch die Grenze zwischen mein und dein, die ist fließend. Und dann bin ich ein Mensch aus Fleisch und Blut. Wenn mein Blut kocht, dann kann ich mich nicht im Zaume halten. Ehe ja, aber doch nicht immer. Das alles ist nicht recht. Das verstößt gegen die Gebote Gottes. Ich schreibe auf meinem Konto mit roten Zahlen, das weiß ich ja alles. Und mit solchen Kadetten will dieser Gott nichts zu tun haben. Das habe ich im Tempel gelernt, wie nur Gereinigte ihm nahen dürfen. Und deshalb haben sie eine Turteltaube oder ein Schäfchen oder gar einen Stier verbrannt. Aber hier in Babylon gibt es nichts zu verbrennen. Deshalb, die Schuld bindet mich, die Schuld zurrt mich fest. Die Schuld ist an allem schuld, deshalb kann ich nicht umkehren und leben. Und am liebsten würden wir wieder an dieser Stelle des Gesprächs an unserer Tür hervorkommen und uns in dieses Gespräch einbringen, um diesem Mann Flankenschutz zu geben. Hesekiel, denk doch auch an unsere Schuldlast. Der hat ein kleines Geschäft und muss sich unwahrscheinlich abstrampeln. Wenn der seine Steuererklärung korrekt macht, dann kann er den Laden dicht machen. Und der hat einen Studienplatz und muss gut abschneiden. Wenn der bei seinen Tests nicht mit allen Tricks arbeitet, dann kann er gleich stempeln gehen. Und der hat ein Mädchen und muss sich amüsieren. Wenn der bis zur Hochzeit warten wollte, dann wäre sie auf und davon. Wir alle haben ganz schön etwas auf dem Kerbholz. Doch keiner kann mit einer weißen Weste angeben. Wir leiden an dieser Schuldlast und deshalb, die Schuld ist an allem schuld und wir können nicht umkehren und leben. Und Hesekiel sagt, doch, du darfst. Gott ist ein Liebhaber des Lebens, das ist er. Und er hat jenes Unwahrscheinliche gesagt, was wir wieder zur Kenntnis zu nehmen haben. Gott hat keine Freude am Tod des Gottlosen, sondern er hat seine Freude an der Rettung des Sünders. Er schnüffelt nicht in alten Akten. Er rechnet nicht in unseren roten Zahlen. Er will nicht an unsere Übertretungen denken, sondern er denkt an seinen Sohn. Und den hat er als Sündenbock hinausgejagt. Auf diesen Jesus Christus wurde die ganze Last meines Lebens gepackt. Jesus, der Packesel meines Drecks. Und dann wurde er zur Stadt hinausgejagt und dort auf Golgatha geschlachtet. Daran denkt Gott. Und daran sollen wir auch denken, wenn wir nicht nur irgendwelche Schuldgefühle haben, sondern wenn uns die Schuld wie Zentnerlast auf dem Buckel liegt. Jeder, der von dieser Schuldenlast bedrückt ist, sei es, dass sie ihm im Gewissen sitzt wie ein Stachel, sei es, dass sie ihn in manchen Nachtstunden nicht schlafen lässt, sei es, dass sie ihm immer wieder anhängt und in depressive Zonen führt. Jeder, der mit der Schuldlast zu tun hat, der höre, doch, du darfst wegkommen. Du darfst heimkommen. Du darfst zu einem neuen Leben kommen durch Jesus Christus. Und damit ist dieses Gespräch noch nicht beendet. Nun macht dieser Mann sein Visier ganz auf und legt ein letztes Argument auf den Tisch und sagt, ich will gar nicht. Hesekiel, denk an meine Arbeitslast. Babylon ist kein Schlaraffenland. Wir müssen uns abrackern, bis wir die letzten Pfennige zusammen haben. Abends sind wir hundemüde und einen Sabbat gibt es gar nicht. Hesekiel, später, wenn ich Ruhe habe, später, wenn ich zur Besinnung komme, später, wenn im Alter der Psalter zu Ehren kommt, dann will ich das alles schon bedenken. Aber jetzt, die Arbeit muss erledigt werden, die Arbeit muss vom Tisch, die Arbeit ist an allem schuld, deshalb will ich jetzt gar nicht. Und noch einmal würden wir gerne aus unserem Versteck hervorkommen und diesem Mann beipflichten. Hesekiel, denk doch auch an unsere Arbeitslast. Der Stress geht schon in der Schule los. Vor dem Zeugniskonvent jagt eine Arbeit die andere. Und im Geschäft ist nach dem Streik die Hölle los, als ob man 7 Wochen Pause einfach nachholen könnte. Und zu Hause Aufgaben, ich weiß überhaupt nicht, wo ich hinlangen soll. Herr, diese Arbeit muss doch getan werden, die Aufgaben müssen erledigt werden, die Kinder müssen erzogen werden. Ich will jetzt gar nicht, später Hesekiel, später vielleicht. Und Hesekiel sagt, du sollst wollen. Wörtlich, mach dir ein neues Herz und einen neuen Geist. Sicher weiß auch er, dass das Gaben des guten Gottes sind. Aber er überspitzt hier in seiner Formulierung, um jedem dies eine klar zu machen. Umkehren, heimkehren ist auch eine Sache unseres Wollens und Willens und Gehorsam. Heute sollen wir es wollen, weil es morgen zu spät sein könnte. Heute sollen wir es wollen, weil die lange Bank der beste Sitzplatz des Teufels ist. Heute sollen wir es wollen, weil dieser immer quicklebendige alte Adam in uns leiert. Morgen, morgen, nur nicht heute. Heute will Ihnen Gott ein neues Leben schenken. Ohne die Belastungen durch die Väter. Heute will Ihnen Gott ein neues Leben schenken, ohne die Folgen der Schuld. Heute will Ihnen Gott ein neues Leben schenken, ohne die Zwänge der Arbeit. Einfach ein Leben im großen Horizont, im freien Atem, ein Leben in neuem Mut und in der Freude vor ihm und mit ihm. Ob einer hier ist, der deshalb diesen prophetischen Zuspruch nicht bräuchte. Du sollst wollen, weil er will, dass seine Kinder bei ihm sind. Was sie brauchen, ist nur eines. Sie müssen Ja sagen. Ganz einfach im Gebet ihm Ja sagen. Herr, ja, ich will's und ich brauch's. Nur dieses Ja. Aber dies müssen sie sagen. Hören wir. Kehret um. So werdet ihr leben. Kehret um. So werdet ihr neu leben.